Heute bei «Apropos» das grosse Geschäft bei der Kohle. Es ist die dreckigste von allen fossilen Energieträgern. Und trotzdem boomt Kohle so fest wie schon lange nicht mehr. Zumindest drin, die Schweiz. Ein grosser Teil des globalen Kohlehandels wird hier abgewickelt. Was sind die Gründe für den aktuellen Kohletrend? Und was macht das mit unseren Bemühungen, den CO2-Ausstoß zu verkleinern? Das sagt mir alles heute Christian Zücher. Er ist Report bei der Seite 3 und hat zusammen mit dem Jakos Brusos über einen Kohlebaum geschrieben. Jetzt ist bei mir im Studio. Hoi Christian.
Salut Philipp.
Christian, Jakos und du bezeichnen Kohle als der dreckigste von allen dreckigen Energieträgern. Wie viel dreckiger ist denn Kohle konkret?
Ja, ich meine, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen den Kohlearten. Es gibt Braunkohle, die ist sehr dreckig. Es ist Steinkohle, die ist auch dreckig, aber etwas weniger. Aber Studien zeigen, dass Kohlekraftwerke über zweimal so viel CO2 ausstoßen wie zum Beispiel ein Gaskraftwerk.
Mhm.
Ja, und die Auswirkungen sieht man halt sehr deutlich.
Und wie denn?
Ich meine, das fängt bei den schwarzen Lungen an, von Minenarbeitern, und geht weiter zum Smog, oder? Wo zum Beispiel in China jedes Jahr 1,6 Millionen Menschen an den Folgen von dem Feinstaub sterben.
Hm. Wo wird denn aktuell am meisten Kohle gebraucht?
Ja, meine Kohle wird momentan eigentlich auf der ganzen Welt gebraucht. Also rund 40% vom weltweiten Strom wird mit Hilfe von Kohle erzeugt. Und wenn du fragst, wo am meisten, dann ist es USA, Indien und vor allem China. Also dort fällt quasi die Hälfte von der weltweiten Kohleproduktion an. Das sind 8 Milliarden Tonnen Kohle.
Pro Jahr.
Genau.
Weil es auch eine sehr günstige Energieform ist, muss man glaube ich sagen, oder?
Genau. Also einerseits ist es günstig, andererseits ist es ja, weit verbreitet. Geologen haben herausgefunden, dass es 20'000 Milliarden Tonnen auf dem Planet an Kohle gibt. Und das ist ja, im Vergleich zum jährlichen Verbrauch von 8 Milliarden Tonnen eine gewaltige Menge.
Wenn man jetzt die Zahlen hört, die einem gerade ein bisschen Kopftrümmelig machen, kann man nachvollziehen, dass bei all diesen Bemühungen, den CO2-Ausstoß zu verkleinern, dass die Kohle eine wichtige Rolle spielt, weil einfach das ein recht grosser Hebel ist, oder?
Ja, ich meine, das ist internationaler Konsens. Das ist ja auch auf diesen Klimakonferenzen Common Sense. Also, das ist eigentlich ein Ziel, das man hat, Kohle zu verringern.
Und trotzdem passiert im Moment genau das Gegenteil. Ihr habt geschrieben nach dem Text «Coal is King». Was passiert im Moment genau?
Ja, auf dem Weltmarkt wird wie verrückt Kohle zusammengekauft. Aber weil quasi die Fördermenge einigermaßen limitiert ist, wegen umwelttechnischen Gründen oder regulatorischen Gründen, steigt der Preis, und zwar sehr stark, und das hat krasse Folgen.
Was für Folgen denn?
Ich meine, es gibt Länder wie zum Beispiel Sri Lanka, wo sich die Kohle nicht mehr leisten können. Und das hat eigentlich die Folge, dass dort sprichwörtlich die Lichter rausgehen, es fehlt Strom.
Wie viel teurer ist denn Kohle jetzt?
Es ist 3 bis 4 Mal teurer als vor dem Krieg, vor dem russischen Angriffskrieg.
Du erwähnst den Krieg in der Ukraine. Ist der Krieg der Hauptgrund, warum Kohle so boomt?
Ja, ich glaube, es gibt zwei Gründe. Oder? Einen ist, weil China quasi seinen Wachstumsmotor muss weiter beführen. Und die haben eine stärkere Stromnachfrage und können es eigentlich nicht mit erneuerbaren Energieformen decken. Und der andere Grund ist eben der Angriffskrieg der Russen. Es hat ja Sanktionen gegeben, die dazu geführt haben, dass die Gaslieferungen Richtung Europa eingeschränkt sind.
Und darum ist die Alternative Kohle. Sogar Leute wie der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck in Deutschland ist wieder dafür, Kohlekraftwerke zu reaktivieren, oder?
Ja, ich meine, er ist einer davon. Also die Regierungen versuchen jetzt um jeden Preis ein Blackout im Winter abzuwenden. Und eben der Robert Habeck ist ja ein grüner Politiker, oder? Und er ist angetreten, um quasi die Klimaziel von Deutschland besser zu erreichen. Und jetzt muss er quasi im grossen Stil Kohle einkaufen. Das war sicher 1, 2, 3 Kröte, die er fressen musste.
Es sind ein paar interessante Folgen. Der Boom ist auch indirekt dafür verantwortlich, dass Klimaaktivistin Greta Thunberg Atomkraft wieder gut findet, oder?
Ja, sie hat im deutschen Fernsehen Marde gesagt, wenn sie auswählen könnte, dann würde sie lieber die Atomkraftwerke länger am Netz behalten, als jetzt die ausrangierten Kohlekraftwerke wieder als Netz anschliessen. Also ich meine, das ist wahrscheinlich für sie ein furchtbarer Trade-off, aber auch sie ist da realistisch.
Mm. Eine Konsequenz betrifft auch uns, betrifft die Schweiz, oder besser gesagt die Rohstoffhändler in der Schweiz, weil recht viel Kohle hier gehandelt wird, oder?
Ja, also ich meine, es betrifft uns alle, oder? Ich meine, wir importieren von Deutschland Strom, also sind wir ja indirekt eigentlich auch Kohlenstromproduzenten. Aber du meinst natürlich die Rohstoffhändler, ja, die machen momentan ein gutes Geschäft.
Kann man denn sagen, wie viel Kohle hier gehandelt wird?
Ja, es gibt einen Rohstoffbericht vom Bundesrat und macht es eigentlich herausgekommen. Und dort steht drin, dass rund 35% vom globalen Kohlehandel über die Schweiz abgewickelt wird.
Warum wird hier so viel Kohle gehandelt?
Ja, ich habe im Rahmen des Artikels mit dem Javier Blas geredet. Das ist ein Journalist und Buchautor. Also er hat so etwas wie die Rohstoffbibel geschrieben, «World of Sale». Jetzt hole ich ein bisschen aus. Er ist mit diesen Händlern Helikopter geflogen, ist auf den Verhandlungstisch gekommen, hat eigentlich einen recht guten Einblick gehabt in das ganze Rohstoffgeschäft. Und er hat gesagt, ja, ich meine, es ist historisch bedingt. Also die Schweiz ist die Heimat quasi vom Rohstoffhandel. Es gibt verschiedene Gründe, also tiefe Steuern oder Banken, die quasi das kapitalintensive Geschäft mit Darlehen stützen. Und natürlich auch eine eher schwache Regulierung. Also man macht gerne in der Schweiz Geschäfte. Er hat dann auch zu einer kleinen Kritik angesetzt, im Sinne von, eben, die Schweizer Regierung könnte sicher ein bisschen mehr machen in der Überwachung.
Eben, du sagst, die Schweiz ist historisch gesehen so ein sehr beliebter Ort für Rohstoffhändler, aber eigentlich Kohle haben wir da nicht zuvorderst im Kopf, oder denkt man an andere Rohstoffe?
Ja, das ist so. Also ich meine, eben, man denkt, ja, Öl, Gas, Metall, aber ich meine, man darf nicht vergessen, zum Beispiel der Chef oder der ehemalige Chef von Glencore, der Ivan Glasenberg, das ist ein Kohlehändler gewesen, oder? Also ich meine, die Netzwerke, die Kontakte, die sind da, oder? Und die werden jetzt genutzt.
Der hat während der Recherche auch mit Kohlehändlern selber zu tun gehabt. Was sind das für Leute?
Ja, das sind sehr verschwiegene Leute. Also wir haben verschiedene A-telefoniert, angeschrieben. Ich meine, das ist praktisch nichts zurückgekommen. Schwierig war, der Jorgos, der Kollege, der mit mir den Artikel geschrieben hat, hat mit einem Kohleanalyst geredet. Und die wissen sehr wohl, dass das Geschäft mit der Kohle dreckig ist. Es ist ihnen fast ein bisschen unangenehm, aber ja, am Schluss macht es mir dann doch, oder? Also weg der Nachfrage und ja, es bringt
dann
Geld.
Kann man denn sagen, inwiefern die gestiegene Nachfrage jetzt nach Kohle auch direkte Auswirkungen auf Klimaziele hat, die man sich gesetzt hat?
Hey, das ist recht schwierig. Also ich habe mit dem Reto Knutti geredet, das ist ein Klimaforscher an der ETH Zürich. Und er hat gesagt, eben, das sind so viele Unwägbarkeiten drin, also politischer und wirtschaftlicher Natur. Aber ich bin eigentlich überrascht gewesen, wie gelassen er ist. Er hat so gesagt, ja, ich meine, wenn es jetzt 1-2 Jahre eine grössere Kohleproduktion oder Förderung gibt, dann ist das auf die lange Frist, und die Klimamodelle machen wir auf lange Frist, ist das wie verkraftbar, oder? Mit der Bedingung, dass es dann einfach wieder oben runterkommt, ja.
Und das ist eine Mehrheitsmeinung. Das denken alle so wie der Herr Knutti.
Ja, ich meine, die Optimisten sicher. Er sagt auch, eben, es gibt sehr gute Gründe, eben nicht mehr auf die fossilen Energieträger zu setzen. Oder? Ich meine, jetzt auch mit dem Krieg gibt es geopolitische Gründe dazu. Aber ich meine, es gibt ja schon ein Gap zwischen der Ambition, die Klimaziele zu erreichen, und dann, was in der Realität passiert. Oder? Und der Javier Blas, der Buchautor, der ist völlig andere Meinung. Oder? Der hat gesagt, wir sind way, 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 way davon entfernt, den Kohleausstieg zu schaffen. Also, und eben, er schaut halt durch den Weltmarkt an, er schaut, wie viel Energie China braucht, wie viel Indien braucht, oder? Und er ist da pessimistischer. Er sagt, wir brauchen es auch noch in 40 Jahren.
Das heisst, übersetzt bedeutet das ja auch, falls man die Klimaziele irgendwann will mal erreichen, müsste man auch ganz aus Kohle aussteigen.
Zu offen wäre es, ganz klar.
Danke, Christian.
Hey, gern geschehen.
Das war es, unsere aktuelle Folge zum Kohleboom auf der ganzen Welt. Und das war es mit «Apropos» für diese Woche. Ich empfehle euch allen noch, weiter auf diesem Feed rumzustöbern. Da findet ihr zum Beispiel eine Spezialfolge vom Politbüro über den Einstieg von Hans-Ueli Vogt ins Bundesrat zu rennen. Sehr spannend. Und dann wünsche ich euch bald ein schönes Wochenende. Die Sendung wird produziert von Vivienne Kuster und der Laura Bachmann, moderiert von der Mira Gabatuder und von mir, Philipp Loser. Wir hören uns am Montag wieder. Ciao zusammen.